Traceability als Use Case ist erstmal ein Schlagwort, doch was bedeutet es eigentlich in der Praxis und wie wird es genau angewendet? Ich freue mich riesig, dass heute Benedikt von Optalio mit dabei ist. Optalio ist deutscher Experte für Software as a Service und PLM-Lösungen und mit dabei ist ihr Kunde und Partner, die Firma GurTech, Hersteller von Förderkomponenten Made in Germany und heute stellvertretend durch Thomas, den Managing Director. Ja, zusammen haben sie ein System entwickelt, das die Komplexität im Shopfloor reduziert und alles im Blick behält unter Einsatz einer sehr besonderen KI-Lösung. Jetzt erfahrt ihr, wie ein Familienunternehmen mit 50 Jahren Tradition ein starkes Wachstum erlebt hat, was das für die Digitalisierungsstrategie und die weltweiten Lieferungen von über 50 Millionen Rollen bedeutet. Und damit würde ich sagen, ab ins Podcast-Studio. Let's go!
Herzlich willkommen beim IoT Use Case Podcast mit Madeleine Nickeleit, dem Kanal mit den aktuellsten IoT-Projekten unserer Umsetzungspartner am Markt.
Hallo Benedikt und hallo Thomas. Herzlich willkommen zum IoT Use Case Podcast. Ich freue mich mega, dass ihr heute mit dabei seid. Benedikt, vielleicht erste Frage an dich. Wo bist du gerade? Wo erreiche ich dich?
Ich bin im Büro in Eschborn.
In Eschborn, das ist bei Frankfurt, richtig?
Genau, exakt.
Also, sehr schön.
Die Frankfurter hätten gerne Eschborn mit dabei, aber die Eschborner sind froh, dass sie die Frankfurter nicht haben.
Ja.
Ich lebe selbst in Frankfurt, aber unser Büro ist in Eschborn.
Sehr schön, cool. Ich habe auch 2 Jahre in Frankfurt gelebt. Ist echt schön, so am Main und auch generell eine schöne Umgebung.
Ja, lässt sich aushalten.
Thomas, wo bist du? Ich habe jetzt in den Vorgesprächen schon gehört, ihr seid, glaube ich, in einem Gebäude zumindest mal.
Genau, wir sind in einem Gebäude. Luftlinie 10 Meter voneinander entfernt.
Sehr gut.
Hat sich so angeboten von der Technik und auch schon von diversen Vorgesprächen, die wir heute hatten. Von daher alles gut.
Und wie geht's dir sonst gerade so? Ist jetzt gerade schon wieder Vollgas ins Jahr? Hast du das Gefühl, es geht schon wieder total, ja, los, oder?
Ja, Vollgas ins Jahr, absolut. Bei mir sieht's auch so aus, dass wir nicht das Jahr abgeschlossen haben im Dezember, sondern wir schließen immer Ende Juni ab. Das heißt, wir haben jetzt noch so roundabout 5 Monate vor der Brust. Und da muss auch nochmal jetzt richtig Attacke gemacht werden. Von daher, ja, wir stecken schon wieder voll im Saft, absolut. Ich denke, jedem geht das so.
Ja, vollkommen. Und jetzt muss ich nochmal schauen, du bist ja jetzt im Büro von Optalio vor Ort, sonst sitzt ihr aber in Schöppenstedt, oder? Das ist doch irgendwo in Niedersachsen.
Richtig, also die Stadt Schöppenstedt und auch unser dortiges Werk ist in der Nähe von Wolfenbüttel. In der Stadt Schöppenstedt, Wolfenbüttel, Nähe zu Braunschweig.
Cool, ja, ich habe es gerade mir mal angeschaut bei Google Maps, das ist ja meine Heimat. Ich komme ursprünglich da aus der Region zwischen Braunschweig und Hannover, dann ist das schon mal eine Heimatfolge. Genau, starten wir einfach mal so ein bisschen ins Thema. Ich würde vielleicht ganz kurz zu euch eine kleine Vorstellung gern machen und dann auch so ein bisschen über eure beiden Betriebe zu sprechen, wer ihr seid, was ihr macht und auch ein Stück weit, was die Betriebe entsprechend für ein Kerngeschäft haben. Vielleicht, Benedikt, starten wir mal mit dir. Kannst du mal so 1, 2 Punkte zu dir sagen? Du bist der Managing Partner und Co-Founder bei Optalio. Was genau ist deine Aufgabe?
Genau, also meine Aufgabe bei Optalio ist, als Co-Founder alles Technische zu verantworten. Ich habe einen mathematischen Background, habe Mathematik studiert, bin dann relativ früh mit der Informatik in Berührung geraten und mein Part ist es schlussendlich in unserem Gründungskreis, alles was technologisch unsere Softwareentwicklung, das Onboarding der Kunden, Datenanalysen etc. anbelangt, zu verantworten, weiterzuentwickeln und genau, das ist mein Daily Doing.
Sehr stark. Und Thomas, wie ist es bei dir? Du bist ja Managing Director bei GurTech. Was sind so deine typischen Aufgaben bei euch im Betrieb?
Ja, also zu meiner Person ein klein wenig. Jetzt genau seit 1. Februar bin ich 4 Jahre bei der Firma GurTech und dort als Geschäftsführer tätig. Vom Ursprung her, ich habe Elektrotechnik studiert, war viele, viele Jahre im Vertrieb unterwegs, habe dann 2011 die Möglichkeit bekommen, in die Operations zu gehen. Und seitdem bin ich eben auch sehr, sehr eng verbunden, auch als Geschäftsführer und auch in der Geschäftsleitung, wenn es um Produktionsstätten geht. Und ja, die GurTech GmbH mit ihren 130 Mitarbeitern. Wir sind eine Fertigungsstätte für Förderbandrollen mit gut 100 Produktionsmitarbeitern, 130, wie gesagt, in Summe. Ja, das möge reichen.
Ja, und ihr seid ein Familienunternehmen. Ich glaube, euch gibt es seit mehr als 50 Jahren und alles, was ihr produziert, ist wirklich ja auch made in Germany. Das kann man vielleicht auch nochmal hervorheben.
Ja, also jetzt tatsächlich im Jahr 2024 gibt es uns jetzt seit 55 Jahren.
Wahnsinn.
Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir gehören zur australischen Nepean-Gruppe mit roundabout 1500 Mitarbeitern weltweit, also verschiedene Fertigungswerke. Und nochmal, also primär geht es bei uns um die Förderkomponenten, um die Herstellung und den Vertrieb weltweit.
Sehr gut. Danke, dass du Nepean schon ausgesprochen hast, weil ich wollte noch fragen, wie man es ausspricht. Ich hätte wahrscheinlich Nepean gesagt, wie man schreibt. Aber die Gruppe an sich, die kommt ja sehr stark aus dem, ich glaube, Bergbau, Bau, Infrastruktur, Produkte, aber auch viel Transport, Equipment mit entsprechenden Dienstleistungen. Und da passt ihr ja wunderbar ins Portfolio und hat euch wahrscheinlich auch ein starkes Wachstum gebracht, kann ich mir vorstellen, weil ihr ja auch sehr starken Fokus eben auf die Förderkomponenten habt. Und das passt natürlich auch perfekt ins Portfolio, könnte ich mir vorstellen, was das Wachstum jetzt auch angeht.
Ja, absolut. Also wir wurden akquiriert im Ende Jahre 2017 von der Nepean-Gruppe. Und das war auch für die Nepean-Gruppe dahingehend ein Meilenstein, eben nicht nur aktiv zu sein im Asia-Pacific-Bereich und auch eben in Australien, sondern sich tatsächlich auch weiter auszubreiten in die Region Europa. Gehören da eben auch noch ein paar andere Akquisitionen dazu, als auch jetzt über Nord- und Südamerika zu sprechen, sodass das von einem lokalen Unternehmen Australiens jetzt im Prinzip wie ein Netz überworfen, sowohl im Vertrieb als auch in der Fertigung, den gesamten Planeten bedient.
Sehr schön. Und vielleicht, um den direkten Bogen mal zu Optalio zu spannen, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt und die Betriebe dahinter? Könnt ihr mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine persönliche Story gibt, aber einfach auch mal zu sagen, wie kommt ihr eigentlich zusammen? Das würde mich mal interessieren.
Ja gut, der erste Kontakt war schlussendlich über E-Mail und da hatten wir relativ schnell ein erstes Meeting gehabt und eigentlich gibt es dazu eine schöne Geschichte zu erzählen. Thomas ist hier aus der Gegend auch. Glaube ich, darf es verraten, Thomas, dass du auch hier wohnst und dass du Eintracht-Fan bist, so wie eigentlich der größte Party bei Optalio auch. Und
jetzt habe ich mich geoutet, ja.
Thomas saß mit seiner Eintracht-Tasse in dem Videocall mit noch einem Kollegen mit dabei und wir waren gerade ja amüsanterweise bei Eintracht Tech. Das ist ja eine Tech-Abteilung von der Eintracht, die sich im Bereich digitales Stadion etc. aufstellt und zukunftsorientiert weiterentwickeln möchte. Und wir saßen, vielleicht kennt man das, vor dem großen Eintrachtstein, der, ich weiß gar nicht, auf welchen Grund es dazu gab, vielleicht den Euroleague-Titel oder so, oder das neue Leistungszentrum, das gebaut wurde. Und dann haben wir gesagt, ach Gott, das ist ja ein Zufall.
Zufall,
genau.
Ja. Okay.
Und so hatten wir dann unser erstes Kennenlernen gehabt.
Ja, stark. Und dann habt ihr sozusagen gemeinsame Ansatzpunkte auch, ja, Benedikt, mit eurer Software, ich glaube, wir sprechen gleich noch ein bisschen dazu, gefunden und aber auch ein gemeinsames Projekt wirklich gestartet, ne?
Genau, absolut. Darüber werden wir mit Sicherheit gleich noch das eine oder andere Wort verlieren, ein bisschen erzählen, worum es da genau geht.
Ja.
Aber schlussendlich hat es dann sehr gut gepasst. Die Herausforderungen, die bei Gurtec im Unternehmen vorzufinden sind, vor allen Dingen in der Produktion, die Komplexität, wie sie dort vorherrscht, ist eigentlich ein super Case für unseren Anwendungsfall, wo man sich als Mathematiker vor allen Dingen sehr wohl fühlt.
Sehr schön, ja. Jetzt hast du mir auch die perfekte Überleitung gegeben. Es geht ja auch um den Anwendungsfall. Ich glaube, da sprechen wir ja gleich drüber. Vielleicht noch eine kleine Sache vorab, nur dass man einfach euch als Unternehmen kurz einordnen kann, weil ihr seid ja mit Optalio ein deutscher Software-as-a-Service-Anbieter, also kommt eben sehr stark aus der Software-Ecke und auch PLM, also Product Lifecycle Management. Was ihr im Fokus habt, macht komplexe Datenanalysen, vor allem mit dem Fokus Prozessüberwachung, auch KI-basierte Produktionsoptimierung, viel auch in der verarbeitenden Industrie, jetzt gerade in der Dachregion, was, glaube ich, sehr gut auch in dieses Projekt hier passt. Und darüber, ja, wollen wir ja auch so ein bisschen was lernen. Vielleicht eine Frage vorab, was für Kunden habt ihr da, mit welchen Industrien arbeitet ihr? Kannst du das mal so ein bisschen erläutern, bevor wir gleich in euer Projekt einsteigen?
Ja, absolut. Was haben wir für Kunden? Aus welcher Perspektive betrachtet werden von, sage ich mal, niedrigen, einstelligen Millionenjahresumsätzen bis hin zu größeren börsennotierten Konzernen bei uns mittlerweile? Wir haben eigentlich hauptsächlich Kunden, wo irgendwas reingegeben wird und irgendwas anderes hinten rauskommt. Also sprich, was hergestellt wird, was montiert wird, wo ja Schweiß und Tränen vergossen werden und dann schlussendlich ja ein Endprodukt für den Kunden dann wiederum rauskommt. Und da sind wir breit aufgestellt. Also wir haben zum Beispiel mit Gurtec Hersteller von den Rollen für Fließbänder beispielsweise. Wir haben Hersteller von Dichtungen für Motoren. Wir haben aber auch Hersteller von Hochpräzisionsbohrköpfen. Also da sind wir sehr unterschiedlich aufgestellt. Aber was immer wieder total schön zu sehen ist, wie alles dann doch wieder zusammenhängt, wenn man dann bei dem einen Kunden ist, der die Fräsköpfe herstellt und sagt, wir beliefern unter anderem XYZ und dann sagen wir, ach, mit denen haben wir tatsächlich auch letztens gesprochen.
Ja, spannend. Genau, also vielleicht für die Hörerschaft, ihr genau, kennt ja auch einige Projekte von uns auf der Plattform von IoTUseCase.com und da haben wir auch ein spannendes Projekt mit der Firma Bergiplast online, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr es nicht schon kennt, also kann mir vorstellen, ihr verfolgt ja auch aktiv Dinge und da sind viele spannende Projekte aus ganz unterschiedlichen Industrien dabei. Heute soll es ja um euer Projekt gehen, das heißt, lass uns da mal direkt reinspringen, was ihr da genau gemacht habt und Benedikt, kannst du noch mal so ein bisschen abholen, um welchen Use Case es jetzt hier geht? Du hast schon Komplexität angesprochen, wir haben jetzt gelernt, es geht vor allem um die Produktion, um welche Use Cases geht es hier genau?
Genau, also es geht um die Produktionsplanung oder die optimierte Produktionsplanung, um es genau zu sagen. Also gemäß den Restriktionen, das sind Kapazitäten, Materialverfügbarkeiten, die einzelnen Arbeitsschritte, die aufeinander folgen müssen und. Die aktuelle, aber auch die zukünftige Auftragslage in eine solche Reihenfolge zu packen, dass ich beispielsweise den größtmöglichen Throughput in gleicher Zeit habe, dass ich vor allen Dingen hier bei Gurtec total spannend Rüstzeiten minimieren kann. Da werden wir an der einen oder anderen Stelle definitiv auch noch drauf sprechen zu kommen. Gerade was Farbwechsel zum Beispiel anbelangt, also da ist die Produktion sehr vielfältig aufgestellt, muss an unterschiedlichsten Stationen auf unterschiedliche Parameter achten und das halt alles in den Einklang zu bringen und eine Reihenfolge an Produktionsvorschlägen zu liefern, die besser ist als die bisherigen. Das ist so die Zielsetzung, da sind wir gerade mittendrin und sind gespannt, wie sich das schlussendlich über die kommenden Wochen und Monate noch entwickeln wird.
Thomas, jetzt ist es ja so, dass ihr ganz unterschiedliche Produkte herstellt. Jetzt muss ich auch aufpassen, es geht ja jetzt nicht darum, eure Rollen mit Daten zu versehen und die als Service zu verkaufen, sondern heute geht es wirklich um eure Produktion sozusagen, um eure Produkte, die zum Beispiel Rollen, ich glaube Umlenkrollen, macht ihr auch viel verschiedenes Zubehör. Das heißt, das stellt ihr sozusagen wirklich bei euch her in den Werken, diese Förderkomponenten. Darum geht es sozusagen um eure Linien in der Praxis.
Ja, ganz genau. Wir sind ein Fertigungswerk mit auch noch sehr tiefgehenden Fertigungstiefe. Es geht bei uns eben primär um die Komponenten der Fördertechnik und hier mit dem Schwerpunkt der Förderbandrollen. Und das muss man sich jetzt vorstellen. Es gibt Förderbänder für viele, viele unterschiedliche Industriezweige von Lebensmittelindustrie. Wir kennen das vom Frankfurter Flughafen, wenn es um die Koffer geht. Wir kennen das selbst an der Kasse im Supermarkt. Aber das geht dann eben bis in den Bereich Bergbau, Übertage, Untertage, Tunnelbau. Rohstoffe aller Art, die gehoben werden, können entweder mit LKWs von A nach B gebracht werden, eben auch mit Förderbändern. Und dafür werden eben à la Couleur unterschiedlichste Förderbandrollen benötigt, die wir nun mal produzieren. Da geht es nicht nur um Farbe, sondern um viele, viele Abmessungen, sowohl Außendurchmesser, Innendurchmesser, Länge, Breite etc. Hier ist auch ganz wichtig zu sagen, diese verschiedenen Produktionslinien, die wir haben, denn man erkennt bei dieser sehr großen Breite des Portfolios, habe ich eben auch unterschiedliche Produktionslinien, die sowohl vollautomatisiert funktionieren, dann gibt es sogenannte Produktionslinien, die sind semiautomatisch und dann aber auch für Kleinstaufträge, denn wir bedienen ein sehr, sehr breites Kundenfeld, eben auch den puren manuellen Vorgang eine Rolle zu montieren. Und all das müssen wir bei uns abbilden. Jeder hat seine Terminvorgaben, die er gerne haben möchte. Und man kann sich eben auch genauso gut vorstellen, dass es da sehr, sehr viele Störfeuer, nenne ich das mal, dann eben auch gibt, die dann noch besondere Herausforderungen bei der Produktionsplanung eben ergeben.
Wenn du jetzt sagst, auch die Herausforderungen, denen ihr jetzt heute vielleicht begegnet oder die sich ergeben, was ist denn jetzt hier auch von eurem Betrieb die Vision beziehungsweise auch die Zielsetzung in Richtung, ich sag mal, IoT, Digitalisierung? Wo wollt ihr da mit dem Werk hin oder auch mit den Linien?
Wie gesagt, bin 4 Jahre dabei und wir stecken seit diesen 4 Jahren und auch noch den nächsten Jahren voll im Bereich einer Transformation. Und die Transformation ist ganz klar ein bisschen mehr und mehr weg in den einzelnen Abteilungen von der analogen Welt hin zur digitalen Welt. Was bedeutet das? Wir haben sehr, sehr viele Papiervorgänge im Bereich Vertrieb, die wir auch schon heute digitalisiert und automatisiert haben. Im Bereich HR, Personalmanagement haben wir Verbesserungen, eben auch nicht mehr alles mit Papier und Hängeordner. Ne? Man kennt das alles aus der alten Welt. Bereich Qualitätsmanagement, oder denken wir auch an die Buchhaltung, Electronic Invoicing. Also all diese Dinge haben wir vorangebracht die letzten 4 Jahre. Ich sage nicht, dass die alle fertig sind, aber das ist ein kontinuierlicher Prozess. Kann man ein bisschen schmunzeln, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, gefallen und dass dann auch mal mein Produktionsleiter zu mir gekommen ist und sagt, wann bin ich eigentlich mal dran, dass auch bei mir so ein bisschen automatisiert und digitalisiert wird. So, und da sind wir dann eben an das Thema herangegangen und parallel dazu, wir sind die letzten 4 Jahre ja exorbitant gewachsen mit fast 50%. Und naja, das stellt natürlich dann auch mein gesamtes Team vor besonderen Herausforderungen. Und es ist eben nicht immer nur die Lösung, einfach nur neue Mitarbeiter einzustellen, sondern da muss man eben auch, denke ich, an vielen, vielen anderen Ecken und Bereichen recherchieren. Und da geht es eben dann um Optimierung, um Auffinden von Kapazitäten etc. pp. Und das war so ein bisschen dann auch der Beweggrund, sich auch dort von einem Profi helfen zu lassen, der uns da an die Hand nimmt.
Herausforderungen, Potenziale und Status quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus.
Benedikt, zu dir. Kannst du mal kurz so ein bisschen ja erklären, um was es jetzt genau in eurem gemeinsamen Projekt geht? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ja einfach mal uns mitnehmen. Was habt ihr da jetzt genau gemacht und ja, um was geht es jetzt genau in eurem konkreten Projekt?
Genau, also wie anfangs schon angesprochen, geht es um die Produktionsreihenfolgenplanung. Also wir haben hier die Situation, dass wöchentlich ungefähr 300-400 Aufträge abgearbeitet werden müssen. Und diese Aufträge umfassen unterschiedlichste Stückzahlen, unterschiedlichste Arten von Rollen, also besonders große Rollen, besonders kleine Rollen, Rollen, die dann nochmal gefärbt werden, Rollen, die einen anderen Durchmesser haben und. Und die verschiedenen Arbeitsvorgänge finden an unterschiedlichen Arbeitsplätzen statt. Thomas hat es ja auch schon gesagt, dass Kleinstserien dann halt eben noch manuell teilweise gefertigt werden. Die größeren Serien gehen dann eben auf eine bestimmte Maschine drauf. Die Zeiten sind dann auf der Maschine dann doch ein Ticken schneller, als wenn es manuell gefertigt wird. Mhm. Das Ganze muss dann gegebenenfalls nochmal extern beschichtet werden, nachbehandelt werden und. Also total viele ineinandergreifende Arbeitsschritte. Unterschiedlichste Anforderungen, dann dieser große Umfang an Aufträgen und das halt alles im Blick zu behalten und gemäß den ja, Restriktionen und Kapazitäten, die man wöchentlich vor sich hat, zu verplanen, dass auch nichts großartig in Verzug gerät, dass nichts verloren geht. Das ist im Grunde genommen unser Projekt.
Mhm. Und Thomas, du hattest ja jetzt gerade eben schon von sogenannten Störfeuern gesprochen. Kannst du da mal so ein bisschen erklären, was das genau bedeutet bei euch? Also vielleicht einmal so ein paar Beispiele zu nennen und nochmal so ein bisschen ausführen, was es vielleicht noch für konkrete Herausforderungen gab, wo du auch mit dem Produktionsleiter gesagt hast, lass uns das jetzt mal angehen. Kannst du das mal ein bisschen ausführen?
Ja, dafür möchte ich so ein ganz klein wenig erklären. Wir haben zum einen über das sehr breite Portfolio gesprochen, auch sehr überregional. Wir reden nicht über nur metrische Rollen, sondern wir reden auch über Imperial-Abmessungen, also in Inches. Und was auch hier wichtig zu verstehen ist, einmal die Couleur der verschiedensten Größen an Aufträgen, an Vorgängen, aber auch eben das Klientel, das wir bedienen. Über Kleinstaufträge, Medium-Size-Projekte, ne, größer 50.000, 60.000, 100.000 Euro. Wir haben aber auch sehr, sehr viele OEMs, die wir bedienen. Das heißt, die haben ihre Lieferpläne und da muss man auch sehr, sehr treu sein. Da bekommt man Lieferfenster, die liegen bei 1, 2, 3, 4 Stunden am Tag. Denn die haben eben Serienproduktion, ähnlich wie man das jetzt sich auch aus der Automobilindustrie vorstellen kann. Und da muss man dann halt zuverlässig sein. Genauso aber auch für den Kleinstauftrag. Ne? Der möchte 3 Rollen haben, weil sein Band nicht mehr läuft. Und dann steht halt die gesamte Anlage. So, und hier haben wir, auch gerade weil wir ja eben auch exorbitant und da muss man auch sehr, sehr froh sein, gewachsen sind, ist das irgendwann auch nicht mehr fair, auch dem Mitarbeiter gegenüber, das alles noch nach wie vor analog, ich sag mal Papier in der Folie von links nach rechts zu arrangieren. Jeder gibt da sein Bestes und da will man auch niemandem ja zu nahe treten, aber man kommt dann irgendwo an einen Punkt, wo man doch nachdenken muss, wie kann ich mir da über KI und dergleichen helfen lassen? Denn die Störfeuer, da springe ich jetzt gerade rüber, die Störfeuer sind dann die, du hast einen Arbeitsplatz, da hast du bestehende Kapazitäten, aber da wird ein Mitarbeiter mal krank. Du hast ein Störfeuer, du hast eine Maschine, die fällt einfach mal aus und du musst dann auf eine redundante Maschine springen. Du hast vielleicht auch mal Material nicht da oder du hast Material da, aber du findest dann innerhalb des Produktionsprozesses, dass, ups, das ist ja nicht so qualitativ, wie es hätte sein sollen. Da hast du wieder Verzögerung drin. So diese Störungen, die werden dann natürlich mit einem wahnsinnigen Wust an Aufwand und das erst recht hoch herausfordernd, wenn man ein großes Orderbook hat, bewältigt. Und wenn man dann da die Möglichkeit hat, praktisch die diese Daten, diese Störfeuer irgendwo einzugeben, sodass sie dann über einen Algorithmus dann wieder bestmöglich optimiert und so dargestellt werden, dass eben doch noch jeder zur richtigen Zeit seine Rolle bekommt. Oder aber ich auch Informationen bekomme, dieser Job ist nun mal wirklich nicht mehr termingerecht einzuhalten. Ich erfahre das relativ früh, habe dann auch die Chance, natürlich sehr schnell den Kunden darüber zu informieren. Oder aber eben auch den Vertriebler, denn der kommt auch das ein oder andere Mal mit Störfeuern um die Ecke und sagt, der Job ist ganz wichtig, der muss raus. Da möchte ich ihm gerne zeigen, was das für Konsequenzen hat auf der linken und auf der rechten Seite, wenn sein Job priorisiert wird. Und dann ist das halt toll, dass man da jetzt den Dialog führen kann und die Emotionen auch irgendwo dann rausbringt. Denn wenn ein Kunde sauer ist, was wir eben alle nicht wollen und da unser Bestes für geben, dann sind wieder alle Leute am Tisch und dann macht man Troubleshooting. Und wir alle wissen, Troubleshooting ist keine effiziente Vorgehensweise, wenn man arbeitet.
Genau, also das ist der Punkt, mehr und mehr eben so datengetrieben zu arbeiten und einfach diese Chancen da zu nutzen für verschiedenste Anwendungsfälle. Also das ist jetzt gerade vom Vertrieb gesprochen, aber auch genau ein Mitarbeiter wird mal krank, dass man da einfach auch Daten und auch Wissen vielleicht auch nutzen kann und einfach effizienter vielleicht arbeiten kann. Jetzt habt ihr es ja schon angesprochen, es geht um Daten. Können wir mal so ein bisschen über diese verschiedensten Daten sprechen, einfach um konkret dann auch mal zu verstehen, wie ihr das dann angeht und wie ihr es jetzt auch gelöst habt. Was für Daten sind da relevant für die Projekte? Ich weiß nicht, Benedikt, vielleicht magst du mal anfangen hier als Datenexperte von der Software-Seite und Thomas, du kannst da ein bisschen aus der Praxis ergänzen. Um was für Daten geht's hier?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Also vielleicht vorab den ein oder anderen Zuhörer ein bisschen die Angst zu nehmen. Es sind hauptsächlich Daten, die im ERP-System unter normalen Umständen vorhanden sind. Also wir greifen jetzt nicht auf irgendwelche alternativen Datenquellen zu, um dann also sich die Sonne an einen Fall noch zu berücksichtigen oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich um Daten, die größtenteils im ERP-System vorhanden sind. Natürlich angefangen bei den Auftragsdaten, die verschiedenen Positionen der Artikel. Dann sind es Arbeitsvorgänge. Hinter den Arbeitsvorgängen kleben natürlich auch Bearbeitungszeiten. Die können in der Stückzahl mitskalieren, die können aber auch pauschal sein. Das kann relativ unterschiedlich sein. Eine Rüstmatrix ist immer super interessant, also zu wissen, wie muss ich die Zeit planen, wenn ich, um jetzt konkret zu sein, von Rot in der Lackiererei auf Blau wechsle. Ja, da brauche ich vielleicht weniger Zeit, weil Blau schneller überdeckt die rote Farbe, als wenn man umgekehrt von Blau auf Rot wechselt. Sowas ist ja relevant, wenn man den Rüstzeiten beachten will. Die Kapazität natürlich, also sprich ein Schichtsystem, in welchen Schichten ist welche Maschine verfügbar, in welchem Umfang verfügbar, muss die Maschine von einem Mitarbeiter bedient werden oder wird die lediglich einmal eingestellt. Es gibt dann einen Roboter beispielsweise, der die dann befüllt, sprich danach ist kein Mitarbeiter mehr notwendig. Und das sind so im Groben gesagt die Daten. Natürlich ist noch wichtig Materialbestände, Lagerbestände, ohne die wird es schwierig und natürlich auch Lieferungen über zukünftige Materialien mit zu berücksichtigen, um zu wissen, ja, kann ich denn nächste Woche schon mit dem Auftrag XYZ beginnen, wohl wissen, dass eine Rohmateriallieferung am Freitag ankommt. Mhm.
Sehr spannend. Das heißt, jetzt habt ihr ja dieses Projekt auf Basis der Daten eben gestartet, um genau diese Herausforderungen, über die wir jetzt gerade viel gelernt haben, zu lösen. Thomas, kannst du nochmal sagen, was jetzt auch eure Anforderungen ein Stück weit an Optalio waren in der Richtung für die Zusammenarbeit? Ich komme dann sofort auf die Lösung, ne, wie ihr es gemacht habt, aber vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Was waren so die Anforderungen an die Zusammenarbeit, wo ihr gesagt habt, ey, das muss wirklich da sein, damit das Ganze erfolgreich wird?
Ja, also mir ging es darum, dass eben auch gerade bei der Fülle des Business, das bei uns gewachsen ist, ich zum einen die Mitarbeiter entlaste, zum anderen aber auch die Chance bekomme, Kapazitäten zu finden, wo ich weiter optimieren kann, weil das einfach analog nicht mehr zu schaffen ist. Und wenn wir uns vielleicht jetzt auch hier zu den Daten, klar, die kommen bei uns aus dem ERP-System, ist jetzt auch gar kein so großes Hirngespinst, aber was eben gemacht wird, ich nehme die Daten dort heraus, ich kann sie dann auch durch entsprechende Filter führen und jetzt mal so aus der Praxis gesprochen, wir haben unterschiedlichste Durchmesser an Rollen, an Rohren, die bearbeitet werden müssen. Wir haben auch eine riesige Palette an verschiedenen Farben. Man muss sich das vorstellen, gerade auch in so einem vollautomatisierten Prozess. Da kann ich nicht mal eben so kurz innerhalb der Automatisierung etwas umstellen. Wenn ich einmal auf Rot eingestellt habe, dann bleibt die Farbe auf Rot. Und dann ist es eben auch sinnvoll, die Rüstzeiten zu reduzieren und sprich alle Jobs, die dann erstmal auch rot lackiert werden müssen, dass die dann eben, oder beziehungsweise pulverbeschichtet, dass die eben auch dann rot Pulver beschichtet werden. Diese Herausforderung dort, diese Kapazitäten zu finden, diese freien Kapazitäten zu finden, auch wirklich zu optimieren und das dann auch noch mit einer hohen Verfügbarkeit und auch ja Qualitätsaussage, was jetzt den Termin angeht, das hinzubekommen. Ich fand ich super spannend, nicht zuletzt auch, weil ich so viele breit gefächerte Jobs habe, von den Kleinstaufträgen bis hin zu den großen Projekten. Ne? Da ist Pönalstrafe drauf. Alles hat unterschiedliche Prioritäten. Am Ende muss man aber alles auf die Reihe bekommen. Wir kennen unsere Handicaps bei der Liefertreue, erst recht in dem Moment, wo das Orderbook also sehr, sehr groß wird, ist das echt eine Challenge hinzubekommen. Und da braucht es ganz einfach in meinen Augen die Hilfe. Ich nenne das auch gar nicht immer KI, sondern dass man dort auch eben Algorithmen zu Hilfe nimmt, die ich auch vorgebe, nach welchen Zielen, denn Ziele haben auch hier wiederum unterschiedliche Prioritäten, ich dann eben möchte, wann was pünktlich rauskommt und zu welchem Kunden etc.
Und dann ist es ja auch ein sehr starkes Vertrauen, was ihr sozusagen in Richtung Optalio ja auch erbracht habt, wo ihr sagt, hey, so ein Projekt gehen wir in der Komplexität gemeinsam an. Das ist schon auch ein Stück weit Vertrauen, wo ihr gesagt habt, okay, Optalio, lass uns das angehen. Ne?
Ja, da hast du völlig recht, klar. Wir haben unsere Recherche gemacht. Wir fanden das also sehr, sehr interessant, auch in der Vorstellung, auch was die Referenz anging, die uns aufgezeigt wurde. Gut, und heute ist es halt so der Punkt, man muss auch mit den Mitarbeitern sehr, sehr viel reden. Ne? Das ist also auch tatsächlich eine Challenge für sich. Man möchte da niemanden irgendwo auf die Füße treten, auch zu nahe treten, dass man sagt, hier, wir ändern das jetzt um, wir nehmen euch jetzt diese Arbeit ab und lassen das jetzt von der KI machen. Ne? So einfach ist es ja dann auch nicht. Sondern es soll wirklich eine Hilfestellung sein. Ja, da haben wir großes Vertrauen, aber auf der anderen Seite, man muss auch verstehen, es kann auch erstmal nichts kaputt gemacht werden, denn wir geben etwas vor, es wird ein Vorschlag gemacht und dann ist die Entscheidung immer noch bei uns, ob wir diesen Vorschlag so einarbeiten wollen oder ob wir ihn nicht einarbeiten wollen. Es ist also nicht so, dass wir das komplett jetzt Optalio überlassen, wie unsere Produktion gesteuert wird. Ja? Also
Herr
Benedikt, ja, unterstützt mich da. Also ist ja richtig, was ich sage. Man hat sehr viel Angst gerade. Ich meine, ich will jetzt nicht vom Thema so abweichen, aber wenn man heute über KI redet und so weiter, was dafür Hingespinste aufgebaut werden, denen muss ich mich nicht dann natürlich auch stellen. Ja? Also ob das jetzt Mitarbeiter sind, ob das der Betriebsrat ist. Und wie gesagt, wir haben alle nicht so die Mega-Ahnung, ja, was da passieren kann. Deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Und auch da hat uns Optalio ganz toll an die Hand genommen zu erklären und da auch Überzeugungsarbeit geleistet, solche Ängste zu nehmen, die ganz einfach nicht da sein müssen.
Lösungen, Angebote und Services. Ein Blick auf die eingesetzten Technologien.
Benedikt, kannst du mal so ein bisschen jetzt erklären, was ihr jetzt genau aufgebaut habt und welche Produkte da vielleicht auch zum Einsatz kommen? Weil ich weiß ja, ihr habt verschiedene Lösungen. Ihr habt eure Production Suite, so heißt das Produkt, glaube ich. Ihr habt eine Monitoring Suite. Ihr macht einiges im Bereich Analytics, gerade auch Fokus auf KI. Was kam jetzt hier für Produkte wirklich zum Einsatz?
Genau, das ist die Production Suite, die hier an der Stelle zum Einsatz gekommen ist oder zum Einsatz kommt. Und die schlussendlich nimmt erstmal die ganzen Daten auf, wie wir sie ja vor einigen Minuten besprochen haben, plus noch ein paar weitere Daten. Was dann die Qualität eben der Production Suite ist, ist den Job von, sage ich mal, einem manuellen Planer zu übernehmen, in dem Sinne von, stellen Sie sich vor als Zuhörer, Sie haben irgendwie 100 Aufträge, die Sie verplanen müssen, ein Auftrag kann zwischen ja einem und vielleicht 50 Arbeitsvorgängen haben, diese Arbeitsvorgänge, die haben eine bestimmte Stückliste. Und die können an bestimmten Arbeitsplätzen umgesetzt werden. Und jetzt fangen Sie an, den ersten Auftrag zu verplanen. Dann machen Sie mit dem zweiten weiter, dann mit dem dritten, bis Sie mit den 100 durch sind. Und schlussendlich beim 100. angelangt, stellt sich die Frage, okay, was ist aber, wenn wir an der ersten Stelle nicht den zuvor erst gewählten nehmen, sondern den zweit- oder dritt- oder viertgewählten? Schlussendlich hat man Fakultät viele Möglichkeiten. Das sind immens viele. Und genau hier übertrumpft dann halt eben eine Algorithmik, eben das menschliche Gehirn, weil eine Algorithmik viele Sachen ausprobieren kann, aber selbst auch nicht in der Lage ist, in der Situation ist, alle Konstellationen, alle Reihenfolgen durchzutesten, weil bei 100 Fakultät ist schon eine Zahl, die man sich, glaube ich, nur noch schwer vorstellen kann. Und da kommt eine clevere Heuristik in den Einsatz. Ich vergleiche die immer ja von so einem Abstiegsverfahren, man ist oben auf einem Berg auf der Zugspitze, man will runter ins Tal kommen und ja, je tiefer ich komme, desto optimaler ist meine Lösung und zwischendurch werde ich halt auch immer wohl wissen, dass ich vielleicht noch nicht so lange unterwegs bin, wieder ein kleines Stück den Berg hochlaufen, um hinten dran wieder eine Kuppe tiefer runterzukommen. Und so ist unsere Heuristik auch aufgebaut und testet quasi clever die verschiedenen Möglichkeiten durch, lässt auch hin und wieder Verschlechterungen zu, um dann in einem optimalen Zustand schlussendlich zu enden.
Ja, bevor ich jetzt nochmal auf diese Algorithmik oder die Heuristik komme, wie du sie gerade genannt hast, nochmal eine Frage. Das heißt, ihr macht ja auch so ein Daten-Onboarding, oder? Also das heißt, ihr habt ja ein Stück weit Konnektoren im Bauch von eurer Software. Das heißt, diese ganzen Daten, egal ob das die ERP-Daten sind, auch Rüstzeiten, Matrixen, auch verschiedenste Arbeitsvorgänge, die dann dort dokumentiert sind, auch verschiedene, ja, vielleicht Qualitätsdaten, Maschinendaten. Das ist quasi etwas, das nehmt ihr ja auf über euren Connector, richtig? Das hat eure Software auch im Bauch, das zu tun.
Absolut. Also wir haben da vorgefertigte Schnittstellen und wenn die bedient werden können, dann funktioniert das relativ flott mit dem Onboarding. Es kommt dann immer noch hinzu, dass die Daten natürlich entsprechend im Format aufbereitet werden müssen. Alternativ müssen wir uns halt wieder darum kümmern, dass wir uns an das System so ranflanschen, dass es halt funktioniert. Und dann ist es ein kontinuierlicher Austausch. Also man weiß ja heute nicht, welche Aufträge man in 6 Monaten vollumfänglich haben wird. Es kommen ja immer wieder neue Aufträge hinzu. Und deswegen findet da ein regelmäßiger Austausch statt. Hier bei Gurtec ist der 2-mal täglich. Dann hat man eigentlich immer einen guten synchronisierten Stand. Dadurch, dass man jetzt nicht im Minutentakt irgendwie die Produktionsplanung, die Reihenfolge umwirft, sondern man möchte ja auch eine gewisse Sicherheit haben, A, für die kommenden Stunden und kommenden Tage und B, möchte man aber auch die Opportunität haben, wie Thomas es gesagt hat, auf ja Eventualitäten wie einen Ausfall in der Maschine beispielsweise reagieren zu können.
Ja, und Thomas, du hattest jetzt vorhin ja von verschiedenen Störfeuern gesprochen, also zum Beispiel, die jetzt, sage ich mal, in Echtzeit jetzt gerade anfallen und das andere, was du noch gesagt hattest, ist, dass du auch eine gewisse Datengrundlage haben willst, um Entscheidungen auch zu treffen, sei es mit dem Vertrieb oder auch mit eurem Produktionsleiter. Was sind jetzt hier so Vorgaben, die du in die KI, sage ich jetzt einfach mal, reingegeben hast, damit das Ganze am Ende analysiert werden kann? Kannst du da mal so ein bisschen drüber sprechen? Habt ihr diese Use Cases gemeinsam entwickelt, dass ihr sagt, naja, ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Aussage für meinen Vertrieb? Das hätte ich gerne als Dashboard, sage ich mal. Und das andere ist dann, dass du eben auch für den Produktionsleiter eine gewisse Datengrundlage haben willst. Also wie hast du diese Anforderungen definiert oder habt ihr die gemeinsam entwickelt für diese Use Cases?
Oh, das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Stimmt. Also zum einen ganz oben steht tatsächlich das Thema Lieferzeit und die saubere Verfügbarkeit. Aber ich schaue auch so ein bisschen, weißt du, so 5 oder 10 Jahre auch nach vorne. Ich habe heute Mitarbeiter und wir wissen das, wir werden zwischen 15-20% an Mitarbeitern verlieren, die alle die letzten 30, 35 Jahre in dieser analogen Welt groß geworden sind. Das ist eine. Ich habe die Herausforderung, dass ich neue Mitarbeiter dann auch finden muss. Die werden aber so auch erst recht jetzt aufgrund dieser Wachstumswege, die wir vorangezogen haben hier, werden die sich nicht in diese analoge Welt so einfühlen können. Also die haben studiert, die haben schon mit KI zu tun gehabt, etc. pp. Also die werden sich da nicht wohlfühlen, die werden sich da nicht einfinden können. Das ist also auch hier. Ich muss jetzt mit den tollen Mitarbeitern, die das über Jahrzehnte in der Form gemacht haben, muss ich es integrieren mit den auch dann neuen Leuten, sodass ich einen sauberen Übergang habe und dann nicht in so ein schwarzes Loch reinfalle. Klar, mit dem Größerwerden analog, es ist irgendwo auch nicht mehr zu schaffen. Und dann geht es mir eben auch darum, wir haben hier und da Investitionen zu machen für Maschinen, auch für Mitarbeiter. Auch Datenpflege ist hier ein Punkt, ne? Also diese ganze Datenerfassung, ich bin da jetzt nicht so im Detail drin, aber natürlich, es wird dann eben auch zutage getragen, das eine oder andere, was wir an Daten vielleicht gar nicht haben, was wir vielleicht haben sollten, beziehungsweise was auch wirklich an Daten gepflegt werden müsste, damit wir noch viel, viel mehr Aussagen am Ende des Kanals haben. Da gibt es viele Ziele von links nach rechts, aber primär gucke ich eben auch wirklich nach vorne. Es ist die Transformation. Ich muss mich von dieser analogen Welt und von der alten Arbeitsweise verabschieden und nicht zuletzt auch, um Kapazitäten ganz einfach zu finden. Wo sind wir wirklich nicht effizient genug? Wo sind wir wirklich auch nicht so produktiv, wie wir einfach sein könnten? Wo liegt das Geld auf der Straße und wir müssen uns eigentlich nur bücken, aber wir haben halt die schwarze Brille auf und wir sehen gar nicht, wo da diese Vorteile, die effizienten oder diese bessere Produktivität zu finden ist. So, und last but not least, das geht auch ein klein wenig in diesen Punkt, wenn es so darum geht, in Maschinen zu investieren. Und wenn man dann eben auch über die Kostenkalkulation geht und auch sieht, welchen Maschinenpark man hat, und das sehe ich auch dann abgebildet in dem Ergebnis von Benedikt, das unterstützt dann auch in der Entscheidung zu sagen, komm, das sind Arbeitsprozesse, die sind so aufwendig, so zeitintensiv und auch so fehlerbehaftet. Oder auch hier die eine oder andere Maschine, die hat so eine schlechte Standzeit, da muss man einfach was tun. Und da werden eben auch neue Maschinen damit investiert. Und wir wissen alle, von der Argumentation ist man immer dankbar, wenn man auch noch aus anderen Zellen argumentiert, Argumente findet, denn die Entscheidung trifft man auch nicht immer unbedingt allein über so eine Millioneninvestition, sondern da gibt es dann auch noch eine Obrigkeit, die man da mit ins Boot holen muss. Dafür eben auch fantastisch, sich damit auch auseinanderzusetzen.
Und Benedikt, wenn du das jetzt so hörst aus eurem Projekt, also es geht ja vor allem jetzt hier um die Effizienz, auch diese genau verschiedenen Datenpotenziale, sage ich mal, zu heben. Wie macht ihr das genau? Also euer Fokus liegt ja vor allem in der Analyse. Ich glaube, ihr habt sogar auch riesige Datenbanken, die ihr nutzt, wo sozusagen dieses Wissen in der Komplexität abgebildet werden kann überhaupt. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie macht ihr das? Also wie geht diese Analyse?
Ja, vieles schlussendlich zu Beginn, gerade dieser Austausch und das Unternehmen Gurtec an der Stelle kennenzulernen und auch die Herausforderungen, insbesondere jetzt hier die Rüstzeiten-Thematiken, die sich nach unterschiedlichen Parametern an den unterschiedlichen Stationen richten, zu verstehen. Wie gesagt, wir haben da die Heuristik, die erstmal prinzipiell schon gut arbeitet, aber wir haben auch immer die Möglichkeit, solche Stellschrauben dann nochmal zu drehen und zu sagen, okay, in dem Falle Gurtec an der und der Stelle bitte nochmal so und so drauf achten. Und da ist natürlich dieser Austausch immens wichtig und dass wir auch verstehen, wie dieser Produktionsprozess abläuft. Schlussendlich, man hat immer den kleinsten gemeinsamen Nenner, es geht was rein, es kommt was raus, aber was dazwischen passiert und welche Besonderheiten die Produktion dann hat, das ist dann doch immer unterschiedlich. Und je besser wir das verstehen, und das kommt halt dann auch durch die Onboarding-Phase mit dem erstmal Datenpipeline aufsetzen, dann über die Produktionsprozesse sprechen, darüber kommt es dann zustande. Und wenn wir diese Informationen auch bekommen, dann können wir halt auch die Algorithmik besser noch kalibrieren, besser noch einstellen, was dann in besseren Ergebnissen auch resultiert. Hier bei Gurtec ist es total spannend. Man hat eine Abfolge von Arbeitsschritten und an jedem Arbeitsschritt ist dann doch wieder ein Parameter anders, der die Rüstzeit bestimmt. Einmal ist es die Rollenlänge, beim nächsten Arbeitsplatz ist es der Durchmesser, weil ich halt meine Maschine danach einen Durchmesser umstellen muss und dann ist es die Farbe. Und das alles zu betrachten über dann mehrere hundert Aufträge hinweg, ist ja die Herausforderung und total spannend, aber das auch erstmal zu verstehen und diese Abfolge zu verstehen, hat auch einfach ein bisschen Zeitbedarf, weil Thomas und seine Mitarbeiter, die reden davon und die wissen ganz klar, was da Sache ist und dann werden da Fachbegriffe verwendet und wir sagen, okay, stopp, bitte nochmal für Dumme erklären. Wir waren einmal erklärt bei Ihnen im Werk, aber wir wissen nicht, wo wir gerade bei Ihnen in Gedanken im Werk sind und wir wissen nicht, was genau Sie gerade mit den Begriffen meinen. Genau, und dann ist es auch dieser Austausch, der dann sehr wichtig ist, um dann auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und dann können wir nämlich unser Handwerk, die Optimierung und das Ganze datenbasiert machen, auch wesentlich besser umsetzen. Also das ist sozusagen ja der Synergieeffekt, der dadurch entsteht. Anwender, produktionsseitig und unsere Algorithmiker, unsere Algorithmik, unser Datenmodell zusammenzuführen. Genau. Und dann können wir die ganzen Daten, die wir haben, entsprechend auswerten und verwenden.
Ja, es ist auch wirklich ein komplexes Thema, aber runtergebrochen auf diese verschiedenen Anwendungsszenarien, wie ihr sie jetzt beschrieben habt, ist es schon sehr, sehr konkret. Und was ich jetzt verstanden habe, ist ja auch, dass eure Production Suite hilft, erstmal zu verstehen, also die Störungen zu verstehen, verschiedene Szenarien zu verstehen, die Analyse zu machen mit eurer, du hast es jetzt Heuristik genannt, wo sozusagen dann die Analyse wirklich in eurer Software läuft. Und um am Ende wirklich alles im Blick zu halten, egal ob das irgendwie Arbeitsaufträge sind, Produktstatus oder auch verschiedene, eben, wir hatten jetzt oft über auch Kapazitäten gesprochen, die dann frei werden, wo man einfach die Möglichkeit hat, sowas dann sich anzuschauen und datengetrieben Entscheidungen zu treffen. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich habe noch super viele Fragen. Wenn ihr jetzt merkt, ey, das ist auch genau mein Thema oder da haben wir ähnliche Themen oder einfach mal ne, in Sparring oder in den Austausch zu gehen, Thomas und Benedikt, ich würde eure LinkedIn-Profile einfach mal in den Shownotes mit verlinken. Also tauscht euch da vielleicht im Nachgang mal aus. Und ich denke mal, gerade Benedikt, alles, was in Richtung Daten angeht, da kann man euch fragen. Ihr seid als Partner bei uns im Netzwerk vertreten. Das heißt, wenn ihr das hört, schaut einfach mal Optalio an, was da für Use Cases dahinter stecken und was die Möglichkeiten sind. Und genau, das verlinke ich euch an der Stelle mal in den Shownotes. Ohne jetzt noch weiter in die Details zu gehen, würde ich mal ganz kurz über die Zukunft sprechen. Thomas, du hast es auch angesprochen. Ihr schaut vor allem immer nach vorne. Also was bringt die Zukunft? Was ist jetzt das, was jetzt noch folgt? Also wo steht ihr heute? Wo wollt ihr hin? Vielleicht Thomas, die letzte Frage da nochmal in deine Richtung.
Ja, im Rahmen der Transformation in Bezug auf das Produktionsmodul. Wir haben jetzt die erste vollautomatisierte Halle. Die haben wir im Prinzip jetzt abgeschlossen. Wir haben einige Vorarbeitprozesse abgeschlossen. Wir haben aber durchaus noch einige Produktionshallen vor der Brust. Und hier ganz im Speziellen habe ich noch ein Thema und auch einen Wunsch, dass wir auch irgendwann noch mehr messbar KPIs und sogenannte Kennzahlen, Kennwerte haben, um auch das wirklich ein bisschen messbar zu machen, diese alte Welt mit der neuen Welt darzustellen. Ne? Zum einen zur Überzeugung und wie gesagt, wenn man erstmal anfängt zu optimieren, ne, dann ist das ein ganz langer Weg. Also wir sind jetzt nicht fertig im August, ne? Also da fresse ich einen Besen, sondern ich glaube, gerade jetzt, wo man sich mit diesem Thema dann auch erstmal auseinandersetzt, ja, also der Kreis wird immer größer und somit eben auch die Angriffsfläche bei der Größe des Kreises. Und da sehe ich ganz einfach nur ganz spannend nach vorne, also weitere Bottlenecks aufzudecken, auch gerade jetzt innerhalb des Maschinenparks. Der ein oder andere möge sagen, das ist auch keine Kunst. Wir haben Maschinen, wir sind 55 Jahre dabei, die sind wirklich überarbeitungswürdig und da muss man auch eben recherchieren, inwieweit es da eben auch noch tolle Potenziale obendrauf gibt. Wir wollen weiter wachsen und wir wollen das eben auch smart machen. Ne? Wir wissen alle, Fachkräftemangel hier und da muss man auch gegensteuern. Ne? Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, bin ich auch sehr happy darum. Aber trotz alledem, wir müssen auch ein bisschen schauen, was die Automatisierung angeht, um auch eben auch absolut wettbewerbsfähig zu bleiben, ne, innerhalb Europas beziehungsweise weltweit. Also dafür müssen wir eben alles tun. Digitalisierung, das wird noch weitergehen bei uns, da bin ich von überzeugt. Also auch das Thema Robotik steht bei mir ganz hoch auf der Liste. Wir reden über Automatisierung von Rollenherstellung. Wir haben noch Bereiche, die sind halbautomatisch. Wir haben noch einige Jobs, wo Mitarbeiter schwer heben müssen. Das sind alles Dinge, die müssen wir jetzt angehen in den nächsten Jahren und die automatisieren.
Ja, fantastisch, dass du auch diesen Blick hast und da das auch in der Zukunft ja mit vorantreiben wirst. Und Benedikt, zum Abschluss, was steht bei euch noch an? Also neue Features, ihr entwickelt euch ja weiter, ihr wachst fleißig. Was gibt's die nächsten Jahre? Vielleicht können wir sogar was auf der Messe sehen, ist die Frage, was wir uns da anschauen können.
Also ja, das Schöne an Software as a Service ist ja, dass man schlussendlich immer wieder um den Kunden was heißt werben muss. Aber wenn der Kunde happy ist, dann bleibt er auch bei uns Kunde. Wenn wir uns jetzt selbst nicht mehr weiterentwickeln würden, dann wird unser Kunde oder unsere Kundin vielleicht irgendwann sagen, okay, was ist los, Optalio? Ja, und so entwickeln wir eigentlich stets immer eng im Austausch mit unseren Kunden neue Features weiter. Wir haben jetzt zum Monatswechsel die Mitarbeiterplanung rausgebracht, also sprich auch Mitarbeiterkapazitäten zu verplanen, Rücksicht auf Urlaub zu nehmen etc. pp. Das haben wir mit 1-2 Kunden ja am eigenen Körper sozusagen, am eigenen Live entwickelt. Und so sind wir eigentlich immer in dem Austausch. Die Roadmap ist, was die Production Suite anbelangt, noch brauchen noch ein paar Monate, bis wir da mal sagen, okay, jetzt machen wir den Haken dahinter, da haben wir noch einige Ideen, guten Input bekommen, aber auch selbst noch Ideen. Dann haben wir die Monitoring Suite. Da sind wir wirklich in einem Bereich unterwegs, der noch mehr in den Kinderschuhen steckt als die Production Suite. Also da greifen wir auf Maschinendaten zurück, die kontinuierlich erfasst werden und haben dann unterschiedlichste Use Cases. Du hast schon mal Baggy Plast angesprochen. Die stellen Shampoo-Deckel her und die haben teilweise nicht voll ausgefüllte Deckel. Und das halt eben automatisiert zu detektieren, ist eine große Herausforderung, erstmal die Daten abzugreifen, dann aber auch ausreichend Trainingsmaterial zu haben, um die Algorithmen dann schlussendlich zu trainieren. Und da haben wir noch einiges vor, dann die Fusionierung eben dieser beiden Tools, weil wie gut ist es denn, wenn man sagt, okay, man hat einen Predictive Maintenance im Einsatz und das gibt direkt den Input für die Production Suite und sagt, okay, übernächste Woche ist die Wahrscheinlichkeit 90%, dass meine Maschine XYZ für 5 Stunden ausfallen wird. Und dementsprechend berücksichtige das schon mal in der Produktionsplanung. Und ein ganz heißes Thema ist natürlich alles Richtung EU-Taxonomie, ja, CO2-Emission, Nachweis etc. pp.
Ja, was vom Gesetzgeber jetzt an Anforderungen auch reinkommt.
Genau, exakt. Spannend,
ja. Ja, da könnte man fast noch eine eigene Folge dazu machen. Da haben wir echt so, was jetzt gerade an Regularien auf den Markt kommt und was es da für ja, Anforderungen gibt, die natürlich auch berücksichtigt werden müssen und auch datengetrieben beantwortet werden können. Also das ist nochmal ein eigenes Thema. Ja. Und ja, von meiner Seite erstmal, ja, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Also ich habe eine Menge, also einerseits natürlich mitgenommen aus eurem Projekt, aber es ist auch eine konkrete Vision und eine Strategie dahinter, wie jetzt die Firma GoTech oder ihr auch die nächsten Jahre vorangehen wollt. Warum ist das wichtig und wie das dann auch wirklich funktioniert? Ja, an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich würde mich freuen, vielleicht können wir auch in einem Jahr oder so nochmal ein Update machen, weil mich würde es auch interessieren. Ich meine, die Rollen an sich bieten ja auch ein Potenzial, neue Geschäftsmodelle zu denken. Also wir kriegen das jetzt mit, dass wir auch mit anderen Herstellern, die wirklich die Rollen auch datengetrieben nutzbar machen, also in Form von neuen Services für Endkunden auch. Das könnte ich mir auch nochmal spannend vorstellen. Ist nicht Thema von heute, könnte eins für die Zukunft sein. Und ja, damit würde ich das letzte Wort an euch übergeben. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.
Ja, auch gern von meiner Warte. Madeleine, Benedikt und auch das gesamte Optalio-Team. Tolle Sache. Macht Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, so ein junges, dynamisches Team, das ist herrlich. Das sage ich als Boomer, der auch immer ungern in seinen Reisepass eigentlich reinguckt. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir auch da in einem Jahr oder wann auch immer da nochmal dran festhalten können und das und nochmal anschauen. Auch diese Plattform hier, Podcast, bin ich jetzt auch nicht unbedingt mit groß geworden. Tolle Opportunity, vielen Dank dafür.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeiten haben, hier so offen und ehrlich zu sprechen, diesen tollen Podcast aufzunehmen. An der Stelle da danke an dein Team, Madeleine, und natürlich Thomas. Noch viel größeres Dankeschön an der Stelle fast sogar oder definitiv an das Vertrauen, aber auch, dass du sagst, ich trete hier auf mit uns, mit Optalio, und berichtest einfach mal so aus dem Nähtäschchen geplaudert. Genau, und gerne können wir das nächstes Jahr als Anlass nutzen, um da die nächsten Ergebnisse zu präsentieren oder vielleicht auch zu schauen, ob wir gemeinsam noch mal 1-2 weitere Ideen hatten mit Gurtec, die wir dann vorangetrieben haben. Also nee, macht wirklich Spaß, vor allen Dingen die Zusammenarbeit. Thomas, wir arbeiten ja nicht so viel miteinander, es sind ja hauptsächlich deine Kollegen, aber da hast du ein tolles Team, vor allen Dingen auch ein gutes Team, das sich den Aufgaben der Digitalisierung offenen Visiers erstellt und sagt, das geben wir an.
Schön. Vielen lieben Dank und noch eine schöne Woche für euch. Macht's gut.
Dankeschön. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IoT Use Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IoT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.